Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von Du Digitale. Heute wieder in der Muttersprache, wie ihr vielleicht hört, für alle, die das Englische jetzt schon vermissen, das kommt bestimmt wieder. Aber heute nicht, denn wir haben heute eine sehr emotionale Ausgabe vor uns. Erstmal, wenn ich über Emotionen spreche, fällt mir immer vor allem eine Person ein. Herzlich willkommen auch wieder an meiner Seite, der wunderbare UNO Digitale 1, Marcel Brindöpke. Hi Marcel.
Hallo Alex, grüß dich. Mensch, das ist ja eine nette Begrüßung. Da freue ich mich, dass ich noch dabei sein darf, nachdem wir letzte Woche ja so viel Bühnenzeit gemeinsam hatten und schon sehen wir uns wieder.
Ja, also das muss man ja, sehen uns wieder und hören uns wieder, muss man ja sagen, dass wir natürlich alle noch ein wenig unter dem Eindruck der letzten Woche stehen. Vielleicht kurz für die zwei, drei Zuhörer, die nicht wissen, worüber wir reden. Letzte Woche war doch tatsächlich der ECD in München am 12.06., letzten Mittwoch. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Meine Stimme klingt auch noch ein bisschen so, als wäre es gestern gewesen. Und ja, da gibt's irgendwie noch tausend Dinge, ich will gar nicht sagen aufzuarbeiten, aber auch irgendwie zu verarbeiten und irgendwie auch zu fühlen und drüber nachzudenken, weil es war einfach ein wahnsinniger Tag. Und ich sage das jetzt gleich mal so vorneweg, es war wahnsinnig toll, den mit dir teilen zu dürfen, Marcel. Das war jetzt das zweite Mal, dass wir gemeinsam auf der Bühne waren. Aber dieses Mal haben wir auch die Panels in guter, nicht alter, aber in guter Du-Digitale-Manier gemeinsam moderiert, was ich super fand. Und ja, da muss ich jetzt erstmal, ich fliege noch ein bisschen, ich muss erstmal wieder zurückkommen zur Erde, muss ich sagen.
Dein Flug startete praktisch in der Wappenhalle in München. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Das ist ja für dich und für Tradebyte ein sehr aufregender Tag. Ich weiß noch, du hast mich im Januar angeschrieben und gesagt, du, wir machen jetzt den Kickoff für den ECD. Und ich habe kurz überlegt, so, Kickoff, ECD, der ist auch im Sommer, wieso liegt draußen Schnee? Und das zeigt einfach, was da für ein Aufwand drinsteckt, so eine Konferenz zu organisieren. Und deswegen nochmal an dich gefragt, da sind ja Rekorde gepurzelt, wie Tore von Real Madrid in der Nachspielzeit. 500 Besucher, ob das die Zahl der Aussteller sind, der Connections, der Meetings. Wie geht's dir denn so eine Woche danach, jetzt vielleicht nicht nur von den Eindrücken her, aber auch so, man fällt man dann in so ein Loch nach so einem Highlight eigentlich?
Ja, das ist schon so, ne? Also das ist ja einfach so, im Englischen gibt's so schön dieses Ramp up, das Wort, ja? Du kommst wirklich da Anfang des Jahres in so einen ersten Flow rein und dann ist das alles noch irgendwie, sind die Deadlines 10-tägig, 14-tägig, keine Ahnung. Und dann ein bis zwei Monate vor Event geht es dann so in so einen täglichen Rhythmus über. Und du merkst, wie du, wenn du dafür verantwortlich bist, halt wirklich anschwillst in Aufregung und auch aber in Vorfreude und auch in Druck. Ja? Und das natürlich schon, das entlädt sich dann nicht nach einem Tag. Da musst du erst wieder absteigen, wie von so einer Gebirgstour. Und das ist auch schön, weil wenn es so positiv war, wie du sagst, ausverkauft etc., dann ist es auch ein schöner Abstieg. Und dann kommst du wieder zurück. Aber das ist, mir geht's eine Woche danach noch viel zu gut, sozusagen. Ich bin immer noch in diesem High.
Noch zu gut.
Ja, ja, weil das einfach so krass war von allen Seiten. Und deshalb, mir geht's sehr gut. Wir sind alle sehr happy damit. Aber ich bin noch weit weg von normal Null.
Ich glaube, da kann man auch mal nachvollziehen. Mir ging es ja so ein bisschen so. Ich habe ja nur, bin ja erst ganz am Ende so ein bisschen mit dazugekommen. Also habe also nicht sozusagen diesen ganzen Gipfelaufstieg mitgemacht. Ich habe mich mit dem Heli, wenn man so möchte, kurz vom Gipfel fliegen lassen, um dann, wenn die Kameras da sind, die letzten 3 Meter noch mitzumachen. Also das muss man auch mal sagen. Da seid ihr natürlich ganz anders gefordert. Und ich glaube, dass man auch, wenn man noch Menschen hat, die permanent auf Bühnen stehen und das machen müssen, dass man dann erstmal lernt, was für ein Respekt das ist, in der Tat dann da runterzukommen. Das schildern ja viele, ne? Ob das Rockstars sind oder Thomas Gottschalk, wie sie alle hießen. Ne? Nach der Bühne geht es ein bisschen runter und da muss man dann auch mit klarkommen, dass man dann das Event, auf das man so lange hingearbeitet hat, dauert dann 24 Stunden, ne? Und dann ist die Messe im wahrsten Sinne des Wortes gelesen.
Ja, jetzt dritte Folge ist das zweite Mal Thomas Gottschalk. Also hier Grüße gehen raus an Herbstblond. Ja, da muss was kommen. Tommy, ne?
Da muss was kommen, ja. Ja, ich glaube, er hat Zeit und auch uns auch zu hören. Nee, also das ist schon. Was waren denn für dich so die inhaltlichen Highlights überhaupt von diesem einen Tag?
Ja, das ist natürlich auch immer so schwer zu sagen, ne? Ich meine, es kristallisiert sich sowas raus. Ich weiß, und es ist auch so, dass so Heart and Soul, das ECD ist die Meeting Lounge, da haben dann über 240 quasi fest ausgemachte Meetings, die man vorher buchen konnte über so ein Tool, haben da stattgefunden, und da rede ich wirklich von, keine Ahnung, About You trifft Timex, also auch Level unfassbar, was wir für Leute da hatten. Und das ist auch der große Grund, warum so viele Leute da kommen und das auf sich nehmen, weil du einfach nach und nach da alle treffen kannst, die du einfach treffen willst, und die sind alle da.
Damit habe ich gedacht, die kommen wegen uns beiden.
Ja, jetzt warte, dazu komme ich jetzt. Ja? Dazu komme ich jetzt. Und dann gibt's dann noch das andere.
Ach so.
Es ist tatsächlich so, dass es dieses Jahr so war, weil ich habe mit dieser Meeting Lounge an dem Tag nichts zu tun. Ja? Also da gibt's nur Vorbereitung für mich, und da habe ich ja nichts. Ich habe da keine Meetings, weil ich muss ja den ganzen Tag auf der Bühne arbeiten.
Ist so.
Und da haben mich tatsächlich die Panel-Diskussionen dieses Jahr total geflasht. Also erstmal auch an allen beteiligt zu sein, was bisher noch nicht der Fall war auch spannend, auch eine große inhaltliche Herausforderung. Für mich, ich habe nicht diese große Expertise operativ als Business Guy, so wie du auch, Marcel. Für mich war das schon auch echt nochmal Hirnschmalzarbeit, um das zu verstehen, um was es da in der Tiefe auch geht. Das hat mich einfach persönlich total gefreut, dass ich da dazugelernt habe, weil ich einfach glaube, dass wir hatten dann den Johannes Bandig von TB International, der da quasi wie so Speakers Corner mäßig für die Reduzierung von Paketen, die umsonst verschickt werden, also nicht geworben, appelliert, ja, wirklich ganz starke Message da rausgehauen, oder dieses Panel mit den Premium und Luxusmarken, wo du einfach gemerkt hast, dass bei jeder Antwort da einfach so viel dahinter steckt. Und die einfach über einen Bereich reden, wo ich einfach sehr wenig weiß in der Tiefe, weil ich einfach kein Luxusgüterkäufer bin per se. Und das total interessant war zu sehen, was da auch ein bisschen anders funktioniert. Ja, ja, und natürlich hatte ich ja zum Auftakt Zalandos Gründer und Co-CEO David Schneider im sozusagen exklusiven 1:1-Interview, 1:1 der Talk, ja, Bayern 2, Grüße gehen raus. Ja. Und da habe ich mich total drauf gefreut, und dass man dann sieht, wie der Typ einfach cool ist und locker ist und danach dann noch ein paar Stunden nicht nur Selfies macht mit Leuten, sondern da halt einfach kurz steht, ein Espresso trinkt und sich unterhält. Sowas finde ich einfach, das macht mich total happy. Und übrigens vielleicht noch eine Kleinigkeit, so die Reaktion von ihm kam, der war nämlich das erste Mal beim ECD, und dann sagt ein Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass das so locker ist. So, ich dachte jetzt so Konferenz und so. Und ich so, nee, also wir sind halt da, versuchen das halt locker zu machen. Also, dass man da halt auch so letztlich die Begeisterung spürt, dass wir da einen gewissen Ton haben, der vielleicht, ich nenne es jetzt mal, speziell ist in der Branche. Also so den Ton des Tages meine ich. Der Ton war dieses Jahr insgesamt besser als letztes Jahr.
Deutlich,
das wollen wir nicht verschweigen. Ja. Der akustische Ton. Aber dass wir da so ein Ambiente haben, das vielleicht speziell ist und sehr leger, und da kommen die Leute auf die Bühne und erzählen dann aber Dinge, dass du mit den Ohren schlackerst, und ich glaube, diese Mischung ist das, was mich total, ja, total begeistert. Und vielleicht so wie noch nie dieses Jahr, weil es schon extrem gut funktioniert hat. Naja, und dann Highlights, ich sage jetzt mal so, das Catering war in aller Munde. Ja?
Sehr gut. Sehr gut.
Der musste kommen.
Also, der musste kommen, ja.
Überragendes Catering, Magic Chefs. Ich kann das hier an dieser Stelle nur stärkstes promoten. Das war eine Punktlandung auf dem Gaumen. Und danach, was jetzt auf LinkedIn abging, da kann ich auch nur sagen, ey, danke an alle, die da waren, die sich dann auch bemüßigt fühlen, das zu teilen. Das zeigt ja, dass man in irgendeiner Form einen netten Tag hatte. Und über sowas freue ich mich natürlich riesig, weil man kann ja auch einfach mal nichts machen und sagen, ja, war ein guter Tag, aber ja, muss ich jetzt, ja, passt schon. Aber dass dann alle sich nochmal so bedanken und so ein Buzz da lostreten auf LinkedIn, da war ich schon freudiger Zuschauer jetzt die letzten Tage, so Donnerstag, Freitag, letzte Woche, muss sagen.
Das hat mich auch überrascht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, welchen Wert hat das, wenn Leute auf LinkedIn kommentieren und liken und so, ne? Das ist natürlich dann schon auch ein bisschen Selbstbestätigung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ja der Wert darin, dass es eben als Event wahrgenommen wird, in der Tat, wo man Leute trifft, das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, der Ton ist sehr familiär, freundschaftlich. Man merkt, dass die Leute sich freuen, dass sie wieder zusammenfinden. Und das trifft dann auch den Punkt, den du sagtest, mit den Panel-Teilnehmern. Wenn du in einer relaxten Atmosphäre bist, ein bisschen geschützt, ne, dann bist du auch bereit, was zu erzählen, weil da ist ja jetzt wirklich keiner großartig Konkurrent vom anderen. Ja, also immer die Luxus-Brands. Ich glaube, dass es genug Raum gibt für Menschen, die Philipp Klein Sandalen aus Krokoleder anziehen mit Tattoos drauf oder Love Moschino's Pulli oder Moschino Pullis, wo draufsteht ganz groß Moschino. Das sind die unterschiedlichen Zielgruppen. Und das fand ich dieses Mal auch sehr gut, dass es wirklich Content gibt, weil es gibt zum einen das Thema der Meetings, also zu den fix vereinbarten kommen ja noch ungefähr Faktor 10 draußen in der Sonne beim Prosecco, ja, das ist ja sozusagen der eine Teil noch, aber dann auch Content mitzunehmen, zu hören, wie andere Menschen ticken, wie sie auf Märkte gucken, und das ist ja insofern schön, weil wir ja doch tagsüber oft mit Menschen unterwegs sind, das gleiche denken wie wir, und das ist zwar nett, auch für die Selbstbestätigung, aber bringt einen natürlich 0,0 weiter, ne? Und deswegen sind solche Meetings echt spannend. Und zu David muss ich auch sagen, ich habe ihn ja morgens gesehen, kannte ihn auch nicht. Und man kann ja durchaus auf die Idee kommen, wenn man schon mal Zalando gegründet hat, das haben ja auch nicht so viele Menschen gemacht, zwei Monate zu sein, könnte man auch mit ein bisschen breiterer Brust durch die Gegend laufen. Der war ja total, also nicht nur entspannt, sondern er war auch sehr bescheiden, fand ich.
Ja.
Und auch wenn du gesehen hast, der saß da, da ist, gut, erstmal war viele vielleicht ein bisschen Respektsabstand, aber es waren schon, wenn man ihn so beobachtet hat, fand ich schöne Beobachtungen, wie jemand, der sowas Großes geschaffen hat, sehr bescheiden, down to earth war.
Naja, und jetzt, ich würde nochmal anknüpfen zu einer Sache, die du gesagt hast, keine Konkurrenten, das stimmt ja so auch nicht, es sind ja auch tatsächlich auch Competitors und Wettkämpfer auch bei uns auf der Bühne gewesen. Denk mal an das Marktplatz-Panel mit Allegro und eBay und auch Limango. Das sind Leute, die kämpfen, die fischen im gleichen Teich auch, ne? Aber weil man die eben auf so ein, ich will gar nicht sagen neutral, aber lass uns mal bei entspannt bleiben, auf so eine Weise zusammenbringt, ist es dann auch möglich, miteinander zu debattieren, ohne dass es diesen, wir haben eigentlich Businesses, die gegeneinander stehen, Aspekt hat. Und das macht es doch toll, weil am Ende wollen wir ja alle nur hören, dass wir eine Berechtigung haben, da zu sein als Brand oder als Händler. Ja. Und damit kann man ja trefflich miteinander reden, weil die anderen denken das auch. Ne? Und das hat hervorragend funktioniert. Deswegen, weil wir vorhin auch oder danach so ein bisschen diskutiert haben, die Frage, was für einen Wert hat eigentlich so eine Konferenz? Ne? Also auch jetzt für uns als Tradebyte oder auch für die anderen. Und da gibt es natürlich diesen tatsächlichen Wert. Du hast ein Meeting und da kommt vielleicht ein Vertrag raus oder da kommt eine Erweiterung deines Vertrages raus, weil du irgendeinen Dienst brauchst oder was auch immer. Oder du machst wirklich was Neues, weil du einen neuen Händler findest, den du seit Monaten irgendwie verfolgst. Das ist das eine. Ne? Und dann ist es aber das, und da muss ich jetzt einfach die Line droppen. Ja? Platform Business ist People Business. Wir haben das vor vielen, vielen Jahren mal in einem Interview gesagt, und es wurde irgendwie so das geflügelte Wort des ECDs. Und das sind Dinge, da fängst du an oder erweiterst Bekanntschaften, Freundschaften, Business Opportunities, egal jetzt auf welchem Level man einsteigt, die über Jahre entwickelt oder weiterentwickelt werden. Und das ist dann oft so das Problem für uns jetzt in der Auswertung, dass du diesen Value mit einer KPI vielleicht gar nicht messen kannst. Weil die Leute, die sich da jetzt vielleicht treffen, A, schon 5 Jahre zusammenarbeiten, jetzt aber irgendwas beschließen oder in 3 Jahren 2, die sich getroffen haben, dann irgendwas miteinander machen, weil es einfach dann noch dauert. Und dann kannst du es gar nicht mehr auf dem ECD zurückführen. Aber wir wissen auch aus Gesprächen, dass ganz viele Crossroads beim ECD einfach stattgefunden haben, wo du auf Leute triffst und du willst mit jemandem arbeiten, weil du merkst, dass man miteinander kann. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Das ist meine Gefühlsebene beim Event. Und da tun wir alles dafür, und das möchte ich da nochmal betonen, auch so Richtung Team, damit wir das aufrechterhalten. Und da gibt es ein paar, können wir auch gerne in die Tiefe gehen, wenn du möchtest, ein paar No-Gos, auch aus meiner Erfahrung, die meines Erachtens das eher behindern. Und da steckt schon viel Arbeit drin, Dinge wegzulassen und Dinge nicht zu tun, um diesen Raum zu geben. Und das ist was mir sehr wichtig ist, was ich auch nicht müde werde zu erzählen, wenn mich einfach, wie schafft man es eigentlich, so ein Event zu machen? Ja, gibt schon ein paar Punkte. Es ist nicht einfach alles so, läuft schon.
Wie? Es ist nicht einfach die Location mieten, Wasser hinstellen und dann mal gucken?
Also es sieht fast so aus, ne? Das soll auch so aussehen, weil wenn es nämlich einfach so dahin fließt, dann fällt dir was anderes gar nicht auf. Aber es gibt zum Beispiel beim ECD von Anfang an, seit 2015, keine Stände. Wir haben keine Verkaufs- oder Sales-Stände. Und das ist nicht die Frage, dass die Leute das nicht wollten. Wir werden dazu geballert mit Fragen von Sponsoren. Aber die gibt's bei uns nicht, weil wir diesen, ich sage jetzt mal, eher aggressiven Teil des Sales einfach nicht da haben wollen und damit eine entspanntere Atmosphäre schaffen, als wenn du dauernd, wenn du irgendwie so durch so eine Exhibition Hall durchläufst, entweder angequatscht wirst oder einfach, wenn es nur überfrachtet ist von irgendwelchen Eindrücken und Geschenken und da gibt's noch irgendwie ein gratis Lachs und da kriegst du irgendwie eine Süßigkeit, da kannst du dich nicht auf das konzentrieren, was wir wollen, worauf sich konzentriert wird. Ja? Was bei uns ein wichtiger Faktor ist, und das kann man sehen, wie man will, vielleicht andere. Wir haben ganz viel Eigenteamanteil in dem, was wir da vor Ort tun. Wir haben unsere Leute am Counter, wir haben unsere Leute an den Informationspunkten, wir haben also überhaupt kein, sag ich mal, so klassisches Messepersonal, es sei denn halt bei der Garderobe oder so. Und ich glaube, man spricht immer so viel von der Customer Journey und so und Touchpoints. Wir haben Touchpoint vom ersten Moment und in der ganzen Vorbereitung hast du mit uns zu tun, wenn du dein Ticket kaufst, wenn du deine Meeting-Agenda bekommst und dann bist du vor Ort und siehst die Vanessa, siehst die Alexia, siehst den Anton, siehst die Annika, die das für dich vorher organisiert haben, stehen dann da und sind weiterhin deine AnsprechpartnerInnen durch den ganzen Tag und gehen mit dir abends zur Feier. Und dann fangen wir fürs nächste Jahr wieder an. Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Punkt in dieser Identifikation und vielleicht diesen 5% Special Vibe beim ECD, weil da ganz viel von uns selbst drin steckt.
Das würde ich auch sagen. Ich glaube, dass man diejenigen, die so eine Konferenz veranstalten, die sind präsent, die müssen auch über das Jahr über, glaube ich, ein Stück weit immer präsent sein und auch mitmachen, weil das identitätsstiftend ist. Ne? Du gehst ja in der Regel, du gehst offiziell zu einer Konferenz, aber du gehst ja de facto zu den Menschen, die diese Konferenz gemacht haben, bist du in dem Gespräch und siehst ja auch, was es denen bedeutet. Und ich glaube, auch wenn man das fragmentieren würde mit Externen, das ist immer ein bisschen schwierig. Umso geehrter bin ich ja, dass ich also halbwegs Externer noch mitmachen darf.
Ne? Das ist eine Ausnahme mir leid, von der Regel. Sieht ja keiner mehr als extern an, jetzt musst du damit leben. Ne?
Das ist so. Ja. Das ist ja, ja. Nee, cool. Aber das ist in der Tat nochmal schön, dass du es auch so erzählt hast, was so die Erfolgsfaktoren von so einer Konferenz sind. Weil in der Tat, ich meine, ihr seid da viele Monate dran. Ist das etwas, wo du hinterher sagst, na, da gehen wir jetzt schon pari raus oder fließt da ein Kleinwagen für Markus Söder rein?
Ich habe gerade so eine Tonstörung. Nein, tatsächlich, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also was ich dazu sagen kann ist, und da braucht man nichts vormachen, so eine Veranstaltung mit dem, was wir da bieten, den ganzen Tag und wirklich qualitatives Catering, bla bla bla, da sind wir im hohen sechsstelligen Bereich oder im mittleren sechsstelligen Bereich. Es ist einfach so. Das kostet so eine Veranstaltung, Punkt, Ende. Mit all dem drumherum, Software, die man braucht, Abend vorher, Hallenmeeting, Technik. Da gibt's dann Location-Unterschiede. Manche haben Technik schon da. In der Wappenhalle ist es jetzt so, dass man alles mitbringen muss. Das heißt, du musst auch Möbel von extern einfach komplett aufstellen lassen. Das ist gut, weil du hast dann die freie Wahl, aber ist halt wieder ein Service, den du extra brauchst und die Planung dazu. Also, das muss man sagen. Damit ist zu rechnen. Und die andere Seite ist, dass wir auch anders als vielleicht andere Events, die ja oft auch von so Agenturen oder von so Eventreihen veranstaltet werden, also E-Tail, die dann in ganz Europa da sind oder so, sind wir ja sozusagen nicht gewinnorientiert. Also am Ende ist es eine Veranstaltung, die Tradebyte macht, um Leute zusammenzubringen. Es ist natürlich in irgendeiner Form ein Promo-Event für das Business, aber wir haben da keine eigene GmbH gegründet. Das heißt, am Ende wird der Erfolg nicht bemessen, ob ich jetzt an dem Tag einen Kleinwagen verdienen, sondern am Ende wird der Erfolg wahrscheinlich Jahre später gemessen, ob wertvolle, nachhaltige Geschäftskontakte da entstanden sind, die auf die lange Sicht Geld einspielen, jetzt uns als Tradebyte sozusagen. Und das ist eine ganz komfortable Situation natürlich, weil ich jetzt diesen Druck als Veranstalter nicht habe, dass ich da unbedingt Gewinn machen muss. Das muss natürlich alles wirtschaftlich irgendwie vertretbar sein. Ja? Deswegen jetzt so Helikopterankunft schwierig. Aber unterm Strich ist das die Ausgangslage, die ist natürlich etwas entspannter macht als andere, die wirklich schauen müssen, hey, können wir das nächstes Jahr nochmal machen, weil.
Ja, das glaube ich. Das ist ja schon mal gut, ja. Aber wie du sagst, ein echter Aufwand, der sich lohnt für alle, die da sind. Und ich bin froh, dass du ein bisschen erzählt hast, weil man das dann auch wertschätzt, was einem da geboten wird. Ne? Man sieht immer den Eisberg und auf der Bühne und Pyrotechnik und du kommst noch Gitarre spielend rein, was ich mir den Hammer fand. Für die es nicht gesehen haben, ich hoffe, das wird nochmal publiziert. Wahnsinn. Also ich bin ja schon froh, dass ich unfallfrei auf die Bühne gekommen bin. Vor Aufregung, ja. Und du spielst noch Gitarre und singst und spazierst darauf. Also das war schon Wolfgang-Petersen-esk.
Ja, Wolfgang Petersen. Ich wollte sagen, du sagst Wolfgang Petri, dann wäre ich jetzt aber rausgegangen, du.
Nein,
Petersen.
Hollywood.
Nein, tatsächlich, um vielleicht jetzt auch abzuschließen, wir wollen ja nicht so lange über uns selbst reden. Jetzt mal unabhängig, ob jetzt einer singen kann oder spielen kann oder manche, was weiß ich, was können. Für mich ist es wichtig, dass so ein Event, und das, wenn mir einer erzählt, gerade jetzt in dem Fall von uns oder so, wenn du da auf der Bühne bist oder auch das moderierst und da irgendwie auch Teil dessen bist, dann hat es immer auch was mit dir als Person zu tun. Also natürlich bin ich da professionell und bin vorbereitet und habe irgendwie meine Texte, aber natürlich bringe ich da rein, was ich reinbringen kann. Wenn ich jetzt Theaterschauspieler wäre, hätte ich wahrscheinlich eine bessere Stimme. Ich habe jetzt seit ein paar Jahren Musik gemacht, jetzt habe ich irgendwie eine Gitarre und kann ein bisschen klampfen und denke mir, wäre doch witzig. Und im Vordergrund steht, dass man sich da was traut und dass man da Spaß dabei hat. Und es ist wirklich jetzt nicht so dahingesagt. Das ist ja auch wirklich, Leute, wenn ihr ein Event macht und ihr habt eine verrückte Idee, lasst die erstmal stehen. Ja? Kommt auf die Idee, da singend auf die Bühne zu kommen, könntest du ja auch sagen, sag mal, ist eine Business-Konferenz, bist du irgendwie mehr Schucke jetzt oder was, jetzt machen wir halblang. So, nee, ist es eben drum. Eben drum machen wir das. Und andere fahren mit der Harley hoch oder keine Ahnung, lassen sich auf die Bühne katapultieren, wie einst Michael Jackson vom Bühnenboden. Mach das einfach. Mach das. Es ist ein Erinnerungsmoment. Daran knüpfen die Leute alles andere dran, was an dem Tag passiert. Und ob das jetzt dann gut ist oder schlecht ist oder dann immer noch besser geht, das ist gar nicht der Punkt. Es ist sich was trauen, was man mit Überzeugung dann macht. Und das klingt jetzt so irgendwie so basisesoterisch, aber das ist etwas, was, glaube ich, viele sich einfach nicht trauen, obwohl sie es könnten. Und da fängt es dann an, Spaß zu machen. Ja, wir haben letztes Jahr mit Tischtennis eröffnet. Eine völlig banale Idee. Das war ja wirklich fast schon Verfremdungstheater, weil keine Ahnung, was machen die jetzt da? Und am Ende kriege ich danach jetzt noch so Tischtennis Emojis zugeschickt. So, wann spielt er mal wieder? Ist einfach funktioniert.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich glaube, dass das trägt, weil das ein Opener ist, auch jetzt mit dem Lied, also was ihr da gemacht habt, das war ein Ohrwurm, ne? Also das hat mich noch in die Nacht verfolgt, würde ich sagen. Und das ist ein bisschen Signature-Eröffnung, ja, das finde ich schon gut. Und das passt absolut zu dem Event. Wird für andere wahrscheinlich nicht passen. Ne? Also wenn er jetzt nur in Anzug und Krawatte sitzt, dann wird's eng, dann hätte ich auch was erwartet. Aber ja, nee, von daher bin ich auch froh, wie es gelaufen ist. Man ist ja vorher immer ein bisschen nervös, aber ich glaube auch, dass, und man muss eins nicht vergessen, auch die Leute, die interviewt wurden, haben hinterher gesagt, Mensch, das waren gute Fragen, wir hatten selber gute Talks und gute Gespräche mit den Leuten. Das hat denen auch gefallen und von daher ist ja, glaube ich, dann die Wiederkehrrate recht hoch. Also man muss ja sagen, wir haben es ja letztes Jahr trotz Tischtennis und Tonproblem nicht geschafft, den Saal leer zu spielen.
Die sind wiedergekommen.
Wir haben gedacht, irgendwann muss ja klappen. Und deswegen hat sich das doch alles gelohnt.
Naja, vielleicht noch eine kurze kryptische Ankündigung. Also für die es jetzt nicht verstehen, das mit dem Song ist ja so, wir haben einen ECD-Song von einer AI-Engine komponieren lassen und den gibt's jetzt auch wirklich. Und als kleinen Gag habe ich den halt dann auch live gesungen, ohne AI-Chip. Jetzt kann ich es ja verraten. Ja, im Hals, mir wurde so ein kleiner Chip implantiert, deswegen war das alles easy. Nein, das war schon wirklich, wenn man sich die Aufnahme anhört, hört man auch einen Verspieler, insofern alles total human. Und mit dem Song werden wir sicherlich noch das ein oder andere machen. Also der gehört uns, der ist auch nicht geklaut, den haben wir komponieren lassen. Und mal schauen, was ihr da vielleicht noch damit anstellen. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen.
Cliffhanger.
Und würde jetzt mal diesen Cliffhanger nutzen, um tatsächlich mal auf ein Thema zu kommen, das ich schon längst mal diskutiert haben wollte, nämlich hiermit.
Die Zahl der Woche.
So, Jetzt haben wir es gehört. Was ist die Zahl der Woche? Die Zahl der Woche ist 15 Jahre. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen her, aber die Firma, um die das geht, feiert das jetzt schon eine Zeit lang. Es ist nämlich so, dass Primark oder Primark, wie man ja vielleicht in deutschen Landen auch sagen könnte, mittlerweile 15 Jahre in Deutschland am Start ist. 2009, übrigens so lang wie Tradebyte, witzigerweise, wir sind auch 15 geworden dieses Jahr. 2009 in Bremen, witzigerweise, kleiner Vorverweis zu später, in Bremen ihr erstes Store aufgemacht haben, jetzt 28 Läden haben, 4.300, 4.500 Mitarbeiter und jetzt ein bisschen wieder im Gespräch sind, weil sie durch diese 15 Jahre natürlich jetzt Charity-Events machen und weiß der Geier, einfach so ein Jubiläum auch genutzt haben. Die haben ein Rebranding gemacht, die haben ein neues Logo. Ist übrigens ganz witzig, dass dieser Strich im A und die beiden K-Striche wie so Lachmünder haben. Also man ist schon fröhlich, wenn man das Logo schon sieht von Primark, offensichtlich. So, jetzt habe ich gedacht, Primark. Hintergrund, ich habe den Gründer von Primark letztes Jahr auf einer Konferenz in London reden hören über das Thema, warum sind sie eigentlich erfolgreich und ohne sozusagen digital zu sein. Keine Marktplätze, kein Online-Shop, einfach alles nur im Laden. Das klingt ja erstmal jetzt wirklich total veraltet und irgendwie so, als könnte das nicht mehr funktionieren. Selbst IKEA ist irgendwie im Online-Shop total stark, auch wenn sie keinen Marktplatz machen, ja, ist es vollkommen klar, dass du die Sache nach Hause liefern kannst. Und warum ist dann dieses Brick and Mortar, wie man es ja sagt, ist eine irische Firma, also darf man den Originalbegriff auch mal verwenden. Und ist Fast Fashion, also haben sicherlich auch nicht leicht in der öffentlichen Wahrnehmung und in dem, was ihnen entgegengeworfen wird. Warum ist das erfolgreich? Wie kann man sich das erklären, Marcel? Was steckt da deiner Meinung nach dahinter?
Tja, auf die Frage bin ich natürlich unvorbereitet, aber ich kann ja mal versuchen, wenn man das mal so ein bisschen zerlegt. Also zum einen ist natürlich, was heißt erfolgreich, ne? Also ich meine, die öffnen natürlich Filiale um Filiale. Das heißt, dadurch hast du natürlich ein Wachstum. Das ist jetzt ja nicht sozusagen aus dem bestehenden Filialnetz, dass sie jetzt sozusagen die Frequenz verdoppeln oder verdreifachen. Das ist, glaube ich, das eine. Man muss dazu sagen, glaube ich, dass wenn man sich die Zielgruppe anguckt, ist wahrscheinlich dort eine Zielgruppe zu Gast, die jetzt nicht, weil Philipp Plein ausverkauft ist, dann zu Primark geht, sondern sicherlich eine Zielgruppe, die tendenziell jung ist, die schnell auf Fashion-Trends reagieren wollen. Also das, was wir unter Schemo mit Shein und Temo gerne hier zusammenfassen, dieser Zielgruppe wahrscheinlich recht nahe kommt. Der Teil dieser Zielgruppe, die wahrscheinlich auch nicht bei Fridays for Futures anzutreffen ist, zumindest mal dann nicht öffentlich mit den Klamotten oder Label rausgerissen, um nicht aufzufallen. Also das darf man nicht vergessen. Und diese Zielgruppe ist ja durchaus online. Also wie kriegen die Leute in den Läden? Und wenn man sich dann mal anguckt, wie viele Menschen Primark auf Instagram folgen, 10,7 Millionen, TikTok 1,7 Millionen, auf TikToks Likes in einer Millionenzahl, da werden einige europäische Länder froh, wenn sie so viele Einwohner hätten. Ich will sagen, die bekommen den Zugang, die können auch ihre Themen setzen und ziehen dann die Leute in die Läden. Ja, und wenn man sich die Läden von Primark auch selber anguckt, das sind ja durchaus größere Veranstaltungsräume, muss man ja fast schon sagen. Ist ja nicht vergleichbar mit einem Esprit in der Einkaufspassage, also ein Place to be, wo die Leute hingehen, erinnert mich ein bisschen an meine Schulzeit. Ja, da hatten wir einen relativ großen Edeka um die Ecke und da hieß es immer zur Pause, lass uns zu dem Edeka gehen. Ja, und das war unser Place to be. Da kann man mal sehen, in welcher Gegend ich aufgewachsen bin. Es gab schon Edeka. Aber das zeigt natürlich auch, dass es einfach eine etwas andere Location ist, die dadurch natürlich auch eine andere Anziehungskraft hat, als jetzt vielleicht die Innenstädte, die jetzt auch durchaus Schwierigkeiten haben. Also Primark liegt ja dann auch im Zweifel woanders.
Aber jetzt mal, Marcel, zu dem Thema, ich kann das total nachvollziehen. Es gibt vielleicht auch so ein Exklusivitätsmomentum, wenn man sagt, man hat es jetzt auf dem Insta-Kanal gesehen und dann musst du dahin, damit du das kriegst. Und vielleicht gibt es auch nur eine Woche. Ist ja schließlich Fast Fashion, ja, ist ja dann auch wieder weg. Aber wenn wir jetzt mal, du hast Esprit erwähnt, wenn man sagt, da läuft es ja gerade nicht so gut, ne? Also die haben auch einige Jubiläen hinter sich und aber irgendwie jetzt irgendwie Charity ist, glaube ich, nicht so gerade auf der Agenda. Charity für sich selbst vielleicht. Aber ist die Lösung kann doch da nicht sein, hey, bauen eine total geile Einkaufstempel und dann wird's besser. Also es kann ja nicht alleine natürlich das Geheimnis sein, weil eine Marke wie Esprit ist ja wirklich, ich spreche jetzt mal für Deutschland, in den Köpfen aller Normalos, die vielleicht auch lower einen Eingang haben in das Assortment, aber auch bis zu Business Casual ist, sage ich mal, kennt das jeder. Warum funktioniert das dann nicht so? Warum gibt es dann diesen Kniff nicht?
Also da muss man natürlich als Disclaimer vorweg sagen, dazu reicht mein Einblick natürlich nicht, um zu sagen, warum es jetzt mal wegen bei Primark in vielen Bereichen läuft. In Klammern, auch da werden schon Läden geschlossen, also die schleppen auch nicht jede Filiale mit durch. Rein vom Preispunkt muss man natürlich sagen und von der Art und Weise, wie dort Fashion betrachtet wird, ist Primark sicherlich nochmal anders als Esprit. Also ja, es ist jetzt nicht aus einer Sicht von Philipp Klein, ist beides günstig, aber es ist natürlich trotzdem noch einen Tick drüber. So, und dann hast du natürlich schon den Fall, was wir in vielen Fashion-Bereichen sehen, dass die Mitte nicht funktioniert. Also sehr teure Sachen funktionieren und sehr günstige Sachen funktionieren. In der Mitte, das weiße Businesshemd für 29-39 €, das kriegen wahrscheinlich alle inzwischen relativ fehlerfrei hin. Und dann gewinnt im Zweifel der vielleicht eine Sache besser macht als der andere. So, also plus, und das darf man bei Firmen in Schieflage ja nie vergessen, ist das Geschäftsmodell sicherlich oft ein Trigger. Aber der Grund für den Untergang eines Geschäfts, das sind dann meist Folgefehler, die begangen werden. Ne? Du machst irgendwas falsch, dann versuchst du das zu reparieren, dann wechselst du viermal das Management aus, änderst die Auslage und denkst, das läuft wieder und dann weiß der Kunde gar nicht mehr, wo er gerade einkauft und dann geht's in den Bach runter. Also das sind dann oder interne Gründe, dann will eine Bank nicht mehr mitmachen, Investor meint, er muss rausgehen, die Mieten erhöhen sich, weil das dummerweise noch mit der Gesellschafter ist. Ne? Alles schon erlebt. Das heißt, das liegt dann immer nicht so sehr am Geschäftsmodell. Aber bei Primark, um nochmal auf das Digitale zurückzukommen, E-Commerce funktioniert ja in den Unit Economics fundamental anders als ein Stationärladen. Ne? Also Stationärladen, ein Euroshop, wenn ich 1 Million Teile für 1 € verkaufe, die mich 30 Cent im Einkauf gekostet haben, habe ich stationär einen Case, habe ich online halt nicht. Ne? Weil dann der Versand dieses 1-Euro-Artikels kostet halt mich mehr, als ich da diese 70 Cent Marge habe. So, das heißt, das macht schon hochgradig Sinn, da jetzt kein klassisches Digital Commerce Modell draus zu machen. Ich glaube, dass das Thema Aufmerksamkeit, Storytelling, Leute ranziehen, die zu Followern zu machen, funktioniert. Ich weiß es nicht, ob Primark auf Instagram auch mit Gamification arbeitet wie andere, aber ich glaube, dass sozusagen diese grundsätzliche Überlegung, jetzt keinen digitalen Commerce zu machen, so leid es mir tut, als jemand, der das ja nur ein paar Jährchen macht, das ist wahrscheinlich schon sinnhaft.
Ich finde, das ist eine total gute Erklärung. Marcel, muss ich jetzt mal ein Lob geben?
Dankeschön. In der Sendung. Mal gucken, ob sie stimmt. Das wissen wir nicht, aber es sieht gut aus. Ne?
Aber ich kann das total nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren nach Berlin, Alexanderplatz, ich wollte da auch mal reingucken, weil das Ding siehst du halt im Vorbeifahren und denke mir, ich
viel gelesen. Ist das dein Platz eigentlich? Kann man das so sagen?
Man hat mich da früher öfter angetroffen.
Ist so, ja.
Deswegen heißt er so. Habe auch ein berühmtes Buch geschrieben darüber, aber lass mal das. Weil ich musste gerade an deiner Ausführung an unseren großen nächsten Themenkomplex denken, weil irgendwie Business Case ändert sich, Management ein paar Mal ausgetauscht, man hat vielleicht nicht mehr die richtige Strategie. Könnte man 1:1 auch so auf Fußball ummünzen? Und nachdem wir ja jetzt gerade die EM am Laufen haben, haben wir Wahnsinnigen uns gedacht, wir machen jetzt mal ein EM-Special auch noch hinten dran und wollen mal so ein bisschen drüber reden, was die EM eigentlich mit der digitalen Welt zu tun hat. Und dann haben wir festgestellt, wir sind eigentlich vielleicht irgendwie gar nicht so diejenigen, die tiefe Einblicke haben. Also?
Naja, wir sind schon einer oder wenn nicht sogar zwei Experten im Bereich Fußball, muss man sagen. Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Deswegen schlage ich vor, wir rufen noch mal jemanden an, der ein bisschen Ahnung hat. Was hältst du davon?
Fantastisch. Lass uns das machen.
Wir haben ein Amt.
So. Mensch, Florian, grüß dich. Moin.
Grüße an euch. Hallo.
Hallo. Wow.
Schön, dass du Zeit hast. Florian Kohfeldt, für die, die ihn nicht an der Stimme erkannt haben, erfolgreichster Werder-Trainer seit, weiß ich gar nicht.
Und das weiß ich auch nicht.
Das weiß ich auch nicht. Das finde ich heraus. Aber ein absoluter Experte im Bereich Fußball. Schön, dass du es eingerichtet hast. Wo erwischen wir dich gerade?
Zu Hause in Bremen, in der Tat. Schön, dass ich bei euch sein darf. Sozusagen gerade aufgewacht nach dem gestrigen EM-Studium und jetzt bereit, mit euch zu philosophieren darüber.
Ach so, ich dachte, du warst schnell noch bei Primark shoppen, weil wir das Thema gerade hatten und der Bremen-Shop ja so bekannt ist.
Ja, das ist ja fast ein Wahrzeichen in Bremen, in der Waterfront hier. War der erste, hatten wir, glaube ich, ne, der erste Shop in Deutschland und ist immer noch sehr groß.
Wahnsinn. Das ist, aber da kaufen deine Spieler wahrscheinlich nicht ein, gehe ich mal von aus, oder hast du da in der Kabine schon mal Sprüche gehört? dass sich einer rechtfertigen musste?
Nee. Bislang ist diese Marke mir noch nicht untergekommen, in den Kabinen zumindest. Aber zu Hause das ein oder andere Mal.
Verstehe, das ist ja auch schon gut. Da haben wir einen Kunden aus erster Hand sozusagen für das Thema.
Sozusagen aus erster Stunde sozusagen fast dann, ne?
Auch noch aus erster Stunde, Wahnsinn. Großartig. Ja, dann lass uns doch mal gucken, ob wir deine Expertise ein bisschen nutzen können. Du hast ja eben schon gesagt, Generation Gen Z. Schön, dass du dich einwählen konntest und annehmen konntest unsere Einladung heute. Das freut uns natürlich sehr. Und wir haben ja schon bei Primark gesehen, welche Rolle soziale Medien auch bei Jugendlichen spielen, dass sie natürlich dann auch entsprechend dort die Themen sehen, die sie interessieren. Und dort geht es natürlich auch sehr viel um Fußball. Fußballer haben eine unglaubliche Reichweite. Da würde mich mal interessieren, was man da so in der Fußballmannschaft eigentlich erlebt. Ja, wird da kurz vorm Spiel noch ein Selfie aufgenommen? Habt ihr da in der Kabine Handyverbot? Wie sieht es eigentlich damit aus?
Nee, also Handyverbot ist, glaube ich, unsinnig, weil das Handy selber als sagen wir mal, als mobiles Endgerät wird ja in so einer Kabine nicht nur genutzt, um Social Media zu betreiben oder andere Dinge zu machen. Da läuft die Musik drüber, da läuft letztendlich auch ein Stück weit Kommunikation drüber, auch innerhalb der Mannschaft, also auch zwischen Trainerteam und Mannschaft, zwischen Orga und Mannschaft. Also natürlich haben sich auch Fußballkabinen in diesem Bereich nach meinen Erfahrungen sehr stark entwickelt. Also als ich vor 10 Jahren in der Bundesliga war, gab es noch den klassischen Wochenplan, der an der Tafel hing. Die Zeiten sind eindeutig vorbei und darüber werden viele Sachen inzwischen einfach auch geteilt. Also sei es Laufdaten, die den Jungs dann aufs Handy geschickt werden, sei es Trainingspläne, sei es individuelle Videoclips. Und natürlich versuchen wir auch als Trainer irgendwie sie da abzuholen, wo sie sich auch am wohlsten fühlen. Und das ist wie bei allen Jungs zwischen 17 und 30, würde ich sagen, so aktuell. In der Regel haben sie das Handy in der Hand und natürlich nutzen wir das. Und deshalb gibt es kein Handyverbot. Es gibt so einen Bereich, wo man sagt, okay, wir versuchen so klein wie möglich zu halten. Das ist im Grunde sind das die 3 Stunden vorm Spiel, weil es einfach nachgewiesen ist, dass es das zu viel dann aufs Gerät zu schauen einfach auch schlecht für die Augen ist in dem Moment. Also du hast dann Probleme, deine Sicht weiterzustellen, gerade für einen Torwart vielleicht nicht so doof, aber auch für einen Innenverteidiger ab und zu. Das ist aber eher eine Empfehlung. Und dann die einzige Phase, wo ich persönlich einfach wirklich kein Handy mehr erlaube, ist nach dem Warm-up. Also wenn wir nach dem Warm-up reinkommen, dann gibt es nur noch einen, der Musik macht. Das läuft dann über eine Box, das ist auch in Ordnung. Aber dann sollte eigentlich nicht mehr aufs Handy geguckt werden. Was natürlich kontrolliert wird, ganz unabhängig vom Wettkampf oder so, ist, dass die Jungs keinerlei Internas, keine Bilder aus der Kabine posten, keine Sachen über Mitspieler posten, bewerten. Aber das macht nicht der Trainer, das macht in der Regel die Medienabteilung, dass das einfach kontrolliert wird. Und ansonsten ist es Teil unseres Alltags und wie schon gesagt, wir versuchen es eher zu nutzen, als es irgendwie zu verteufeln, weil das bringt nichts. Also die Zeit ist vorbei.
Da würde ich mal ganz kurz auch mit einhaken, weil das finde ich natürlich sehr spannend. Das ist ja also sozusagen am anderen Ende, also da wo ich sitze und irgendwie was lese in Magazinen, kommt ja dann oft so dieses hier in League und da und die FC Bayern-Kabine und irgendwie hat irgendwas erfahren. Der Druck ist natürlich riesig, wenn du sagst, du hast so Gruppen und eigentlich teilst du alles miteinander. Und dann haben sie auch noch WhatsApp-Gruppen, dann haben sie vielleicht noch WhatsApp-Gruppen, die du vielleicht nicht mal kennst als Trainer, weil sich dann irgendwelche Grüppchen bilden.
Ich hoffe.
Dann ist doch dieser Schritt, weil die Bild oder der wer auch immer, so dermaßen drückt, weil er dich kennt, um da irgendwas zu erfahren. Das muss doch ein Wahnsinn sein, dem ständig zu widerstehen. Das würde euch Trainern auch so gehen. Jeder will doch dauernd was wissen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass sich im Fußball, das ist zumindest meine Wahrnehmung, in der Bundesliga oder ich war jetzt in Belgien, erste Liga, es ist schon noch was Besonderes, Teil dieser Kabine zu sein. Und man fühlt das auch. Und da gibt es so eine natürliche Hemmschwelle. Das beschützt man, weil es auch ein bisschen unsere Bubble ist, wo wir normal sein können. Also sobald wir vor der Kabine, also in Bremen zum Beispiel, läufst du vom Parkplatz zur Kabine so 50, 60 Meter. Da bist du nicht normal. Da weißt du, da ist eine Kamera, da steht ein Journalist, da sind die Fans. So, und sobald du diese Tür aber hinter dir zumachst, sind da alles Jungs, Trainer, Physios, Zeugwerte, die alle Teil dieser Bubble sind. Und da sind wir viel natürlicher, als wenn wir vor dieser Kabinentür sind. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es schon selbst bei den Spielern oder bei den allermeisten eine natürliche Hemmschwelle, das auch zu beschützen. Weil wenn das irgendwann auch nochmal aufgeht, ja, dann weißt du gar nicht mehr, wo du sein sollst, wie du eigentlich bist. Und deshalb muss ich sagen, habe ich diesen Effekt noch nicht erlebt, dass da so dieser Drang ist, oh, ich will das nach Preis geben oder ich will das zeigen, egal wie viel gefragt wird. Sondern das ist immer so ein bisschen unser Luxus, unser Privileg. Ihr könnt uns alles fragen, aber das, was hier drin wirklich passiert, das behalten wir für uns. Und im Übrigen diese ganzen, ja, wenn jetzt mal, weiß ich nicht, Bayern Viertelfinale und dann gibt es mal ein Kabinenfoto. Ja, okay, geschenkt. Aber das sind wirklich die ganz kleinen, intimen Momente, die man mal rausgibt. Diese Dokus, die da sind und so weiter. Also ehrlicherweise, meiner Meinung nach, hat es nicht sehr viel mit dem zu tun, was da wirklich passiert. Muss ich die Leute enttäuschen, die das sehen. Und ich habe es zum Beispiel auch komplett abgelehnt. Also es gab ja dann eine Werder-Doku nach meiner Zeit. In dem Jahr davor war auch schon die Anfrage. Da habe ich gesagt, unter keinen Umständen begleitet mich eine Kamera. Weil man merkt es trotzdem immer, wenn die da ist. Und dann ist man nicht so frei, dann redet man nicht so. Und ich bin da bin ich ein ziemlicher, ja, wie soll ich sagen, Hardliner. Die Kabine ist Kabine und die gehört der Mannschaft und dem Trainer und sonst niemandem.
Du, ich finde es total stark, weil dass das ein schützenswerter Raum ist und dass du sagst, dass selbst vielleicht auch junge Spieler oder Spieler, die sonst vielleicht sehr lax umgehen mit digitalen Medien oder so, das als solchen erkennen. Das finde ich ganz stark. Das war mir so jetzt gar nicht bewusst. Das ist ja diesen anderen Effekt auch, man will das ja gar nicht, weil man da eben seine geschützte Atmosphäre hat, wie die Firmenkantine oder keine Ahnung, was man halt irgendwie sagen kann, da sind wir so, wie wir sind. Ja. Es hat interessanterweise für mich ja auch was mit dem Thema dann Führung zu tun. Also ich sage, wie gehe ich denn mit diesen Jungs, wie du so schön sagst, um? Ja, ich lehne jetzt zum Beispiel diese Anfrage von Amazon oder was auch immer ab, die dann so eine Doku machen, wo sich der ein oder andere vielleicht schon denkt, ah, mega, dann komme ich jetzt noch größer raus, weil ich mache jetzt hier den einen flotten Spruch nach dem anderen, dann bin ich in der Doku auch noch big. Trainer sagt, nee, machen wir nicht. Und das ist ein geschützter Bereich und da gibt es auch ein paar Regeln. Das muss man ja auch erstmal durchmoderieren dann, sag ich mal.
Naja, gut. Und die Frage ist ja auch, Trainer sagt. Also Trainer entscheidet das ja nicht. Also da gibt es ja dann noch eine Geschäftsführung und da gibt's ein Management oben drüber, die letztendlich in meiner Zeit in Bremen zumindest wir dieses Verhältnis hatten, über das ich sehr, sehr dankbar war, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, sowohl zum Sportchef als auch zum Finanzchef. Und natürlich, die Interessenslage ist unterschiedlich. Also unser Finanz- und Marketingvorstand damals, Klaus Wilbry, natürlich hat er per se eine höhere Motivation, die Marke zu stärken und die stärkst du über eine Doku. Du gibst Einblicke etc. Müssen wir ja nicht drüber, also muss ich mit euch beiden vor allen Dingen nicht drüber reden. Dann gibt es den Geschäftsführer Sport, der dazwischen steht und sagt, Summe X wäre aber gar nicht so schlecht vielleicht noch für Spieler XY. Und dann steht der Trainer da und sagt, ja, aber Leute, ihr macht mir meinen Mikrokosmos hier ein bisschen kaputt. Und dann hatte ich das große Glück, dass damals mit dieser Argumentation gefolgt wird, aber da auch das Thema Führung. Ich bin nicht, also in einem Organigramm eines Fußballvereins ist der Trainer ein einfacher Angestellter. Dementsprechend kommt es dann wirklich auf die persönliche Ebene an, ob ich es schaffe, es zu moderieren, dass da meiner Empfehlung gefolgt wird oder nicht. Aber wenn der Verein gesagt hätte, wir machen das, dann hätten wir das gemacht. Da hätte ich nur noch die Wahl gehabt zu sagen, dann ohne mich. Und das war keine Option.
Aber vielleicht noch, bevor wir in das Thema Führung nochmal einsteigen, weil da glaube ich auch, dass du uns, die sozusagen in, ich sag mal, eher herkömmlichen Organisationen arbeiten, auch noch gute Insights geben kannst, zu der geschützten Bubble nochmal. Weil das eine ist ja sozusagen, wie verteidige ich mich gegen außen? Aber das andere ist natürlich auch, wie kann ich untereinander mich beschützen. Also, ne, wir wissen das alle noch, wir haben ja gestern, also wir nehmen es jetzt an einem Montag auf, gestern hat England gespielt, da muss ich natürlich nochmal an die Europameisterschaft 2021 denken, Finale gegen Italien, Saka verschießt den letzten Elfmeter, Riesen-Shitstorm in sozialen Medien auf hässlichste Art und Weise. Ja. Das heißt, die Spieler bekommen ja durch soziale Medien, in denen sie präsent sind, weil das ihre eigene Brand stärkt, unheimlich viel Feedback und das ist wahrscheinlich nicht 100% positiv. Hat die Kabine da auch eine Wirkung, dass sie sowas auffängt? Ne, wir hatten den Fall mit Antonio Rüdiger, der dann angegriffen wurde durch eine Geste, die er gemacht hat. Beschützt die Kabine auch sozusagen als Gruppe den Einzelnen? Und ist das auch ein Grund, warum man das eigentlich als Einzelnen auch beschützen möchte? Weil man weiß, das ist mein Safe Haven. Die Jungs beschützen mich auch, wenn ich da mal im Wind stehe.
Ja und nein, würde ich da antworten. Ist jetzt keine ganz befriedigende Antwort, aber es kommt ganz auf den Themenkomplex an. Also wenn es zum Beispiel über die Bewertung von Leistung geht, würde ich sagen, schützt eine Kabine dich nicht, weil das ist Teil unseres Business. Bei uns geht es darum, wir sind im Profisport, es geht darum abzuliefern und wenn du nicht ablieferst, dann wirst du dementsprechend bewertet von der Öffentlichkeit, von außen und letztendlich vom Trainer und auch von deinen Mannschaftskollegen, weil das ist das Spezielle bei uns. Alle wollen Erfolg haben, aber es kann halt trotzdem einem scheitern. Wenn du einen krassen Fehler machst und er wird dann in den sozialen Medien zerrissen, dann wird keiner in der Kabine sagen, ja, aber war nicht so schlimm. Da wird der ein oder andere vielleicht sagen, je nach Status im Team, komm, abhaken, weil wir brauchen dich nächstes Wochenende, aber eventuell wird derjenige dann auch sozusagen in der Teamhierarchie sehr weit weggedrückt und ist halt nicht mehr letztendlich part of the game. Das ist auch möglich. Dann gibt es aber wieder ganz andere Themenkomplexe, wo meine Erfahrung ist, da setzt so ein natürlicher, ich sag mal, Beißreflex ein bei Mannschaften. Also wenn es zum Beispiel um die Themen wie ganz extrem wie Rassismus geht, weil die Fußballwelt ist eine Welt, wir lachen uns ehrlicherweise über die Themen, die gesellschaftlich diskutiert werden. Hat man jetzt zum Beispiel auch an der EM gesehen, als diese WDR-Umfrage war und so weiter. Fußballkabinen. Es spielt keine Rolle, wo jemand herkommt. Es spielt auch keine Rolle, welche Religion jemand hat. Und wenn das von außen, also habe ich noch nie erlebt, dass das eine Rolle spielt in der Kabine. Das ist nur mein eigener Erfahrungsschatz. Und wenn das von außen sozusagen kommt, rassistische Beleidigungen oder aufgrund der Herkunft, was auch immer, dann schützen Kabinen sich enorm, auch nach außen. Und dann wird auch Stellung bezogen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass das gemacht wird. Aber deshalb so, diese beiden Beispiele sind auch nur exemplarisch. Deshalb kommt es ein Stück weit auf den Themenkomplex an. Manchmal gibt es diesen Reflex, wir wehren uns alle gemeinsam. Und manchmal ist halt auch der normale Profi-Alltag, ja, dann reicht's halt nicht. Der wird dann halt auch akzeptiert.
Gibt es denn da Schulungen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass doch der Umgang mit sozialen Medien zum einen, also wie man agiert, interagiert mit der Öffentlichkeit, das haben wir auch bei der WM in Katar gesehen oder auch im Umgang dann mit dem Israel-Gaza-Konflikt, wo sich einige ungeschickt zumindest mal geäußert haben, aber auch mit dem Erlebten. Ich meine, auch für euch Trainer, euer Job ist auch exponiert. Du stehst an der Seitenlinie, bist im Zweifel die ärmste Sau im Stadion, wenn dein Stürmer aus 3 Metern die Bude nicht trifft. Und das wird dich auch treffen. Also wie geht man damit um und wie lernt man auch, damit umzugehen?
Also es gibt Schulungen schon. Es gibt auch eine Policy vom Verein vor jeder Saison, zu was sich geäußert werden sollte oder was nicht. Und dann ist es aber, am Ende gibt es ein paar ganz klare Regeln, die habe ich ja eben schon gesagt, also zu ein paar Themen äußert man sich nicht, man bewertet keine Mitspieler in der Öffentlichkeit, man keine Kabineninternas und so weiter, haben wir eben schon drüber geredet. Aber dann würde ich trotzdem auch sagen, ein Stück weit auch Learning by Doing und überlegen, wie man damit umgehen kann. Also weil wir sind öffentliche Personen, gar keine Frage, und da sollte sich auch keiner drüber beschweren, weil das sucht man sich am Ende auch frei aus. Also wird man von mir nie eine Klage hören. Aber man muss sich dementsprechend auch im Klaren sein, wenn ich mich positioniere, fordert das eine Reaktion heraus. Und wenn ich mich gerade fachfremd positioniere, muss ich vielleicht mit einem Echo leben, was mir nicht klar ist. Und das muss jeder für sich dann rausfinden. Ich habe persönlich gar kein Problem damit, wenn Spieler eine Meinung haben, auch zu gesellschaftlichen Themen. Und wenn sie die vertreten und die im Rahmen, sagen wir mal, unserer gesellschaftlichen Konvention sind, dann finde ich das in Ordnung. Aber dann muss der Spieler oder der Verantwortliche auch damit leben, dass es dazu auch eine Pro- und Kontra-Position geben kann. Und dann kann man nicht im Nachgang sagen, oh, jetzt sagen aber alle, das sehen wir anders oder sie kritisieren mich dafür. Dann muss er damit leben. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich mich zu politischen Themen nicht mehr äußere, nachdem ich das am Anfang meiner Trainerzeit einmal gemacht habe, aus tiefster Überzeugung. Da ging es um eine Wahl in Thüringen damals, wo eine Partei gewonnen hat, die ich nicht so klasse fand. Und ich habe das öffentlich gesagt. Da gab es Reaktionen, die bis in mein Privatleben reingezogen sind, wo ich danach gesagt habe, nein, Florian, bleib beim Fußball und ich will das nicht. So, Christian Streich hat das für sich zum Beispiel komplett anders entschieden. Also der wird auch negative Reaktionen darauf kriegen. Deshalb ist das ja auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und jeder muss für sich sehen, wie er das macht. Und ich zum Beispiel sage, meine Meinung, ich habe eine Meinung zu gesellschaftlichen Themen, aber die äußere ich und diskutiere ich im privaten Bereich und nicht, weil ich Bundesliga-Trainer bin, gibt mir persönlich nach meinem Empfinden das noch nicht die Stellung zu sagen, ich äußere mich jetzt zur Politik der Bundesregierung oder was auch immer. Also sucht euch was aus. Aber bitte nicht als Kritik an Leuten verstehen, die das tun, sondern einfach, es gibt da kein so machen wir das, sondern jeder muss das für sich selber entscheiden.
Ja, ich finde das jetzt auch ganz stark. Ich glaube, diese Rolle muss man auch erstmal einnehmen. Also ich ziehe meinen Hut jetzt erstmal. Man muss dazu, glaube ich, auch erstmal stehen und das so finden, dass man weiß, was man selber will oder was man nicht macht. Was mich vielleicht noch interessiert, hast du das Gefühl, dass das insgesamt, du bist jetzt auch schon Jahrzehntchen dabei, ja, auf höchstem Niveau als Trainer, hat es sehr viel zugenommen? Muss man da mehr drauf achten? Oder ist es eigentlich immer noch so, dass du sagst, wenn wir zusammen sind, ist es eigentlich nie vor 15 Jahren jungfräulich in der Kabine, wir haben unsere Regeln und das war's dann, oder nimmt das sehr stark zu?
Ja, das kann ich echt schwer beantworten, weil ich glaube, in dem Maße, wie das vielleicht objektiv gesehen zugenommen hat, habe ich für mich einen Weg gefunden, mich davon mehr zu distanzieren. Dementsprechend wäre ich jetzt der Rookie, der ich vor 10, 11 Jahren war, als Co-Trainer da reinkommen würde, dann würde mich das wahrscheinlich erschlagen. So bin ich da natürlich auch ein bisschen mitgewachsen, kann man so sagen. Und deshalb würde ich die Frage ja so beantworten, dass ich sage, im Kabineninnenleben, was die Themen Medien angeht, hat sich für mich nicht viel verändert. Weil ich aber vielleicht auch mehr ausblende. Das mag auch sein. Was sich auf jeden Fall verändert hat, ist die Anzahl an Akteuren, die Einfluss auf Entscheidungen nehmen, die sportliche Entscheidungen versuchen zu beeinflussen. Also als wir angefangen haben, damals als Co-Trainer, da gab es das Trainerteam, da gab es den Manager. So, und da waren das eigentlich die Akteure, die im Übrigen dann auch sehr, sehr viel über digitale Medien das machen. Das ist nämlich fast noch gefährlicher, ist die Beraterseite. Also die einzelnen Berater der Spieler sind ein gravierender Akteur geworden für eine Fußballkabine. Und die beeinflussen heute Entscheidungen enorm. Medien waren damals auch schon da, also die habe ich eben vergessen. Natürlich beeinflusst öffentliche Meinung auch Entscheidungen. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Also ich sage immer, meiner Theorie nach sind 80% der Trainerentlassungen in Deutschland von der Öffentlichkeit getrieben und nicht von einer Sachlage. So, es gibt Gerechtfertigte, aber es gibt ganz viele, die einfach nur über öffentlichen Druck entstehen. Und das ist auch bei einer Entscheidung, da muss man auch ehrlich sein, einer Entscheidung, lasse ich Spieler X oder Y spielen, würde ich nie sagen, dass ich bewusst auf eine öffentliche Meinung höre. Das wäre Irrsinn. Aber ich kann sie ja auch, wenn ich es gelesen habe, ich habe sie gelesen. Irgendwo ist sie bei mir. So, und also ich bin kein Trainer, der sagt, ich lese nichts. Ich lese schon was, weil ich wissen will, ich will nicht nur in dieser Bubble leben. So, aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Der eigentliche Akteur, der dazugekommen ist, ist nach meinem Bewusstsein, ist die Beraterseite. Weil da wird dann vor jedem Spiel wird auf Instagram announced, welcher Spieler spielt und die Stats werden hochgeladen und was eigentlich ist er der absolute Superstar der Mannschaft und hast du nicht gesehen. Und das macht unglaublich viel Meinung. Und die nutzen soziale Medien nach meinem Empfinden extrem, um Meinung zu machen. Und das ist ein Akteur, den ich persönlich schwierig finde, den zu handhaben.
Das glaube ich. Du hast das schon gerade angesprochen mit den Statistiken. Lass uns mal auf ein Thema gehen, was ja auch digitales Business im Wesentlichen treibt, nämlich die Verfügbarkeit von Daten und die zunehmend bessere Art und Weise, auch mit diesen Daten umzugehen. Da ist ja Fußball, und da würde mich jetzt dein Blick interessieren, zumindest in meiner Wahrnehmung, zwar medial relativ weit, ne? Es werden immer neue KPIs erfunden. Inzwischen kann man ja auch überspielte Spieler als KPI ranziehen. Was für einen Einfluss hat das bei euch? Wenn man für die, die sich vielleicht eher im Cineastischen zu Hause fühlen, Moneyball war ja so ein Film, wo es im Grunde um amerikanischen Sport geht, der dann sehr datengetrieben, wo einer, der wahrscheinlich vom Sport keine Ahnung hatte, aber die Zahlen lesen konnte, eine Baseballmannschaft aufgestellt hat. Spielt das bei euch eine Rolle, so tief reinzugehen? Und welchen Vorteil bietet es dir, wenn du Zugriff auf solche Daten hast?
Ein Riesenvorteil. Ein Riesenvorteil und spielt eine Riesenrolle inzwischen. Ich glaube, man muss zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist der Bereich Scouting und Spielerverpflichtung. Stichwort Moneyball. Ich würde fast behaupten, dass jeder Bundesliga-Verein inzwischen einen Datenscout hat. Mindestens einen, eher mehrere. Und die Jungs sind dafür da, nach Anforderungsprofilen, die erstellt werden, sportlich erstellt werden, nach Daten Spieler zu scouten. Das musst du machen. Das kannst du heute nicht mehr weglassen, aus meiner Sicht. Weil du natürlich auch in deinem viel geringeren Aufwand erstmal das Cluster der Spieler viel kleiner machst, dass du die angucken kannst. Du musst natürlich auch die Daten haben. Das ist auch ein Thema. Also wir reden dann ja über Rohdaten, die du dir besorgen musst aus den Ligen, nicht die schon verarbeiteten Daten. Und die sind nicht immer vergleichbar. Also zum Beispiel Premier League oder die Top 5 Ligen, das ist relativ simpel, die Daten zu bekommen. Aber die eigentlich spannenden Dinge sind ja, ich hole den Spieler aus Belgien oder ich hole den Spieler aus Österreich. So, und da zu schauen, die Daten zu bekommen, das ist erstmal eine Kostenfrage, die zu bezahlen, und dann sie zu analysieren und zu interpretieren, ist eine Kunst für sich. Deshalb sind Datenscouts sehr begehrt, gute Datenscouts. Das ist nicht so, dass man sagt, das kann jetzt jeder. Dann ist aber der zweite Schritt, jetzt habe ich dieses Cluster von Spielern, aber der kann jetzt irgendwas. Also der kann von mir aus läuferisch ein paar Dinge, der kann inzwischen auch taktisch, komme ich gleich zu, ein paar Dinge. Da hat sich nämlich die Datenanalyse enorm weiterentwickelt im taktischen Bereich in den letzten Jahren. Da sagt mir aber noch gar nichts darüber aus, ob der Spieler in meine Mannschaft passt. Welchen Charakter hat er? Welche Kultur verkörpert der? Welche Rolle kann der in der Mannschaft einnehmen? Kann das ein Führungsspieler sein? Ist das ein Teamspieler? Ist das ein Individualist? Das werde ich nie über Daten herausfinden. Das werde ich nur über persönliches Scouting, Schauen, Netzwerke, Informationen einholen, nach wie vor kriegen. Das heißt, ich würde sagen, im Scouting ist der datenbasierte Ansatz für die allermeisten Vereine die breite Basis, um einen besseren Überblick dazu haben, welche Spieler gucke ich mir wirklich live an, welche Spieler versuche ich rauszufiltern. Im Trainerdasein hat sich das die letzten, ich halte die Datenanalyse im Fußball für einen ähnlich revolutionären Schritt wie damals die Einführung der Videoanalyse. Die hat das Spiel verändert. Die hat das Spiel verändert, weil ich wusste, früher, selbst beim Bundesligaspiel, würde ich behaupten, also als ich angefangen habe bei Werder Bremen vor, wann war das, 2013 oder so, als Co-Trainer, hatten wir keine Analyseabteilung. Ich war Co-Trainer und ich habe die Spiele geschnitten. So, das heißt, meine Woche hatte auch nur 7 Tage. Wir haben in Vorbereitung auf ein Bundesligaspiel, habe ich eine Mannschaft mittrainiert, habe eine Mannschaft mitgeführt und mir nebenbei 2 bis 3 Spiele angeguckt, die irgendwie zusammengeschnitten, und den Jungs dann am Freitag gesagt, hey, also der Club kommt so und Düsseldorf kommt so und so weiter. Das hatte natürlich nichts damit zu tun, was 5 Jahre später war. Als ich bei Werder Bremen weggegangen bin als Cheftrainer, hatten wir eine Analyseabteilung mit 4 Analysten, die nur dafür da waren, unsere Spiele vorzubereiten, vor- und nachzubereiten. So, das ist ein Riesenunterschied gewesen. Jetzt kommt dann so ungefähr 17, 18, 19, 20, so um den Dreh, begann die taktische Datenanalyse im Fußball wirklich Fahrt aufzunehmen. Das heißt, jetzt, wo du von KPIs sprichst, habe ich als Trainer, arbeite ich mit einer Analysefirma zusammen. Das ist eine französische Analysefirma, mit der ich privat zusammenarbeite. Und die haben mir eine Matrix gebaut, dass ich ein Spiel durchlaufen lassen kann und sagen kann, die Spielprinzipien, die ich von meiner Mannschaft haben will, wie sehr sind die abgedeckt worden heute? Also, ich mache mal ein Beispiel. Ein simples Beispiel ist jetzt nicht eins meiner Hauptspielprinzipien, falls ein Bundesliga-Manager zuhört, es geht auch noch etwas tiefer dann irgendwann. Aber in der Defensive kommt es natürlich darauf an, wenn du raumorientiert verteidigst, was ich sehr gerne tue, welche Abstände hast du zwischen den Mannschaftsteilen? Also wie weit ist der Innenverteidiger vom Mittelfeldspieler entfernt, der Mittelfeldspieler vom Stürmer? Das ist hört sich simpel an, ist aber eins der Hauptfaktoren, wie gut du verteidigst. So, dann lasse ich die Matrix drüber laufen über das Spiel und dann weiß ich, wie häufig waren wir in den von mir vorgegebenen Abständen zwischen den Mannschaftsteilen. Und vielleicht, wo entsteht der Fehler? Und das ist ein Riesenvorteil, weil ich habe eine quantitative Erhebung. Wenn ich mir das Spiel angucke, dann sehe ich diese eine Szene und sage, ja, jetzt hat der Pizarro wieder abreißen lassen und ist vorne geblieben. Oder der Moisander war zu weit hinten. Das ist aber nur eine Szene und nicht jede Spielphase. So, und darüber kann ich, das ist der eine Teil für mich als Trainer, darüber kann ich viel genauer sagen, woran arbeite ich. Weil mein Vorurteil ist, dass wir Trainer, jeder, ich auch, wenn wir sowas nicht machen, immer dazu neigen, an den Dingen zu arbeiten mit der Mannschaft. Und wir haben sehr begrenzte Trainingszeit mit so einer Profimannschaft, wo wir so ein Gefühl haben. Ja, eigentlich, also so ein Spiel mit dem Ball müssen wir eigentlich verbessern. Ja, müssen wir unser Spiel mit dem Ball wirklich verbessern oder haben wir ganz andere Themen? So, und dadurch kann ich über diese Eigenanalyse, quantitative Eigenanalyse, kann ich viel genauer sagen, wie verwende ich meine Trainingszeit? Wo müssen wir ansetzen? Und kann im Übrigen auch aus meiner Sicht deutlich genauer mit dem Management sprechen, was brauchen wir? So, und sorry, jetzt lange Antwort. Letzter Teil ist natürlich dann auch Gegneranalyse. Ich habe so ein Tool, wo ich jetzt sagen kann, ich gucke mir nicht die letzten 3 Spiele an, sondern ich lasse, wenn ich will, die letzten 300 Spiele durchlaufen und sehe, ob es wirklich etwas gibt, was ein Muster ist, was immer wieder kommt. So, 300 ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So, und dadurch hast du natürlich auch da ganz andere Möglichkeiten, Spiele vorzubereiten und nachzubereiten. Also Daten im Fußball richtig wichtig, aber sie sind immer nur eine Vorbereitung im Fußball. Weil es kann auch sein, dass ich jetzt zum letzten Beispiel in der Gegneranalyse zu dem Schluss komme, Deutschland, Schottland jetzt. Ja, die Schotten haben wahrscheinlich sich die Deutschen sehr genau angeguckt. Vielleicht haben sie auch eine Datenanalyse gemacht. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass sie die nicht in ihre Spielvorbereitung haben mit einfließen lassen, sondern dass sie gesagt haben, wir haben die erfolgreichste EM-Qualifikation unserer Geschichte gespielt, was sie gemacht haben, und wir bleiben unserem Stil treu. Dass der Stil dann für Deutschland so ein bisschen so einfach wie auf dem Silbertablett war, okay. Aber was ich damit sagen will, es ist null Kritik an den Schotten oder am Trainer. Trotz aller Datenlage und objektiver Daten, du hast ja auch noch ein Gefühl für die Mannschaft. Und manchmal entscheidest du auch komplett gegen die Daten. Aber trotzdem ist es gut, sie zu haben.
Ich finde es total Wahnsinn, Florian, weil alles, was du sagst, jetzt vielleicht außer das Schottland-Beispiel, weil wenn wir das auf Unternehmen jetzt übertragen würde, wird es schwierig. Könntest du eins zu eins auf Unternehmen übertragen? Das sind Dinge, die ich bei uns auch feststelle. Also seit wir auch anfangen, Datenanalyse zu machen, da geht es ja auch um, also auch sozusagen dieser Faktor X. Ja, wenn du sagst, 30 Spiele oder 300 Spiele, ist bei uns irgendwie 20 weiße T-Shirts oder 2 Millionen weiße T-Shirts, die im Monat bei uns durchgehen. Und dann kannst du sehen, was da denn so passiert, Retourenquoten und so weiter und so weiter. Da wird es dann auf einmal total spannend. Und du kannst dann wirklich sämtliche Einzelheiten relativ sicher und objektiv eine Aussage treffen, weil du eben diese Daten einfach die ganze Zeit irgendwie fütterst. Aber am Ende muss halt dann, ne, wie du schon sagst, es ist alles nur Vorbereitung. Am Schluss muss dann Kalli Kallmund vielleicht doch mit dem Koffer voll Geld nach Brasilien fliegen und mit dem Koffer mit 3 Spielern zurückkommen. Dann, weil am Ende läuft es dann doch so, ne? Wenn das Gefühl so ist.
Also ohne den Koffer Geld geht es auf gar keinen Fall. Egal, welches Gefühl da ist.
Aber dann lass uns noch mal ein bisschen in das Thema Management reingucken, weil das finde ich in der Fußballmannschaft spannend und ich äußere mich immer insofern oder rede mit Alex gerne über organisatorische Themen, weil da ja eigentlich der Erfolg von Firmen viel häufiger verankert ist als in irgendwelchen Geschäftsmodellen oder Ähnlichem. Du musst das ja exekutiert bekommen in deiner Organisation. Und was ich spannend finde bei Fußballmannschaften ist ja eine verhältnismäßig, nicht unklar, aber zweideutige Führungsstruktur. Du hast auf der einen Seite den Manager, also mindestens mal zweideutig. Du hast einen Manager, der einen Spieler einkauft und der sozusagen den Verein repräsentiert, der macht ein Arbeitspapier mit dem Spieler. Daraufhin kriegt der 3,80 Euro im Monat überwiesen, dass er auch warm essen kann und wird im Zweifel auch verkauft. Und dann hast du aber dich als Trainer, der genau diesem Spieler jetzt sagen muss, hör ich mal her, du musst es mit den Abständen aber irgendwie besser hinbekommen. Und im Übrigen fände ich es auch toll, wenn du meine Flanke auf den Kopf unseres Mitspielers schlagen würdest. Und außerdem war es heute Morgen 10 Minuten zu spät. So, das heißt, du hast also ja eine Führung auf einer ganz anderen Ebene, ohne ja aber der eigentliche Chef, du hast eben gesagt, du bist einfacher Angestellter. Ne, der Spieler ist bilanziert im Übrigen, Trainer wahrscheinlich nicht.
Das weiß ich gar nicht. Das ist eine spannende Frage, da muss ich mal nachdenken.
Wegen der Bilanzierung meinst du?
Ja.
Ja, das wäre in der Tat mal spannend, das werden wir nochmal, vielleicht kriegen wir das in die Shownotes noch rein. Aber wie würdest du sozusagen dieses Spannungsfeld in der Führung wahrnehmen und wie bist du damit umgegangen oder gehst du damit um als Trainer?
Ganz unterschiedlich. Also das hängt von Standort zu Standort ab. Also ich habe jetzt 3 verschiedene Modelle erlebt. Ich habe in Bremen das erlebt, wo wir die Führung hatten mit einem Geschäftsführer Sport, Frank Baumann und mir als Cheftrainer, wo keiner dazwischen war. Dann gab es in Wolfsburg die Organisationsform sozusagen, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Geschäftsführer Sport hatten, mit Marcel Schäfer einen Sportdirektor hatten und mich als Cheftrainer. Das ist ja nochmal eine Person mehr, die irgendwie führt. Und ich habe es jetzt in Belgien so erlebt, dass ich eigentlich nur direkt an den Head of Board berichten musste. Und am Trainingsgelände und rund um die Spiele gab es keinen Manager. Das war ich sozusagen alles in einer Person. So, und um das ein bisschen zu verstehen, muss man vielleicht noch erklären. De facto ist es so, dass der Trainer, auch in jedem Bundesliga-Verein, ich führe die Mannschaft und ich führe den Staff. Das sind bei einem normalen Bundesliga-Verein zwischen 60 und 70 Leute in Summe. Keinem dieser Menschen gegenüber bin ich sozusagen disziplinarisch vorgesetzt, sondern nur auf der Fachebene. Natürlich gibt es aber dann gegenüber der Mannschaft so, kann man ja schon sagen, disziplinarische Maßnahmen im Sinne von, du spielst nicht, du bist nicht im Kader, was ja auch am Ende, machen wir uns auch nichts vor, auch immer ein finanzielles Thema ist. Also nicht im Kader zu sein, nicht zu spielen, bedeutet keine Prämie, bedeutet vielleicht Saisonprämie nicht zu erreichen aufgrund Einsätzen und natürlich spielt das ein Thema für die Jungs und das ist auch legitim, weil das ist deren Beruf. So, und,
du kennst die alle von den Spielern, ne?
Nein, möchte ich nicht. Es war in Belgien jetzt total spannend für mich. Das war das erste Mal, dass ich die Zahlen kannte. Und also in Bremen habe ich immer zum Beispiel gesagt, also ich glaube, wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es wissen können, aber ich habe immer wirklich gar nicht wissen. Weil ich will, wie den Zeitungsartikel, wenn ich es einmal weiß, dann denke ich wahrscheinlich, boah, den kann ich nicht auf die Bank setzen, der verdient am meisten, das geht nicht. Und das weiß ich nicht. So, aber das erstmal, das muss man, glaube ich, wissen, dass das noch etwas breiter ist als nur die Spieler und dass man auch halt, also in meinem Verständnis führe ich auch die Wäsche, die Leute, die unsere Wäsche machen und mit der gleichen Wertschätzung wie den Spieler, der die Tore schießt. So, also für all die muss ich da sein. Und all das funktioniert ganz hervorragend in allen Konstrukten, die ich eben genannt habe, solange zwischen Management und Trainer kein Blatt Papier passt. Weil ich weiß jetzt natürlich nicht so genau, wie es in anderen Unternehmen ist, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch einen CEO und dann gibt es verschiedene Fachbereiche. Und der eine röstet den Kaffee und ist dafür verantwortlich und der andere verkauft ihn. Aber der ihn verkauft, hat jetzt nicht so viel Ahnung vom Rösten. Das ist im Fußball ganz anders. Der Manager hat auch sehr viel Ahnung vom Fußball. Das heißt, du bewegst dich in so einem Feld, wo der auch eine Meinung zu deiner Führung hat, also auch zu deiner inhaltlichen Führung. Solange das übereinander liegt, also solange da kein Blatt Papier zwischenpasst, ist dieses Organigramm überhaupt kein Problem, weil dann bist du de facto der stärkste Mann gegenüber der Mannschaft. In dem Moment, wo einmal, und das reicht einmal, da ein Spalt ist, kannst du nach Hause gehen. Ist vorbei, weil dann wissen halt einfach alle in der Kabine, okay, da ist es nur noch auf Zeit. Das war's. Und dann hast du keine Chance mehr. Und deshalb ist auch einer so meiner Leitsprüche eigentlich für an mich selber, wenn ich nicht mehr in eine Kabine gehe und daran glaube, dass ich die nächsten 20 Jahre hier stehe, obwohl vollkommen klar ist, dass ich das nicht tue, dann ist eigentlich der Job schon vorbei. Weil du musst mit dieser Überzeugung handeln und du musst auch langfristig denken und langfristig agieren, obwohl du in einem extrem kurzfristigen Business bist, Woche für Woche. Und ja, das hoffentlich beantwortet eure Frage ein bisschen. So funktioniert Führung oder also da im Fußball.
Beantwortet nahezu alle Fragen zum Thema Führung, würde ich mal sagen. Also es ist wirklich wahnsinnig viel drin. Aber ich habe jetzt auch mal tatsächlich mal ganz kurz auf die Uhr geguckt, meine Lieben. Ich kann euch beiden und mit ein paar Fragen dazwischen 3 Stunden machen, als Fußballfan seit ich laufen kann. Wahnsinn. Aber du hast gerade vom Thema Wäsche gesprochen. Du bist verantwortlich für die Wäsche machen. Wir sind ja auch ein Handelspodcast. Wir haben ja auch viel mit Fashion zu tun. Wie viele Pakete kommen so in der Geschäftsstelle, in der Kabine an von Bestellungen? Und was ist da so drin? Eher Gucci oder eher H&M? Was ist da so?
Viele und von bis. Also so eine Kabine ist auch so ein kleiner Marktplatz. Also da wird auch der, ich sage jetzt mal Schleichwerbung, der Thermomix für zu Hause wird auch in die Kabine bestellt. Und da kommt alles an. Aber in der Tat ist es natürlich schon so, das würde ich schon sagen, dass in den Kabinen, das hat aber gar nicht unbedingt nur mit teuer zu tun. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da nur um Luxusartikel geht. Aber jede Kabine hat auch so ein bisschen, nach meiner Wahrnehmung, so ein bisschen, man stellt sich da. Also die Jungs kommen schon sehr gepflegt morgens da an. Dann gibt's halt je nach Standort eher mal Gucci oder halt auch mal bewusstes Understatement, was ich auch mal ganz gut finde. Und aber es ist schon ein Thema in der Kabine. Wie bin ich, wie ich mich kleide, da wird schon sehr drauf geachtet.
Ja, ne, da gab es ja immer viel Insights von Mehmet Scholl, der war ja so oft zu Gast auf Bayern 2 bei so einem Musik-Podcast eigentlich. Und da hat er mir viel Geschichten erzählt von der Föhnzeit von Oliver Kahn.
Und den Cowboy-Stiefeln, die er versteckt hat. Ne? Ich kenne die Geschichte, ja. Das ist.
Also das war noch vor Social Media natürlich, ne? Da hätte man da einen Livestream vom Föhnen von Oliver Kahn machen können, aber. Würde man jetzt tun.
Ja, aber ich finde, das gehört dazu, ne? Also auch wenn mir das persönlich jetzt nicht wahrscheinlich so nah ist wie den Spielern, aber ich reg mich nicht mehr darüber auf, wenn die 10 Minuten vom Spiel nochmal ihre Haare machen, wo ich sagen würde, konzentrier dich.
Es regnet.
Ja, oder das, genau. Aber es gehört dazu. Und da finde ich, muss man auch akzeptieren, wenn sie sich gut kleiden, wenn sie entsprechend dargestellt, wenn das ihrem Wohlbefinden gut tut, dann wäre, was für ein Trainer wäre ich, wenn ich Ihnen das nicht zugestehen würde? Weil mir geht es ja darum, dass ich wohlfühlen und bestmöglich performen können. Und das ist einfach Teil der Generation aktuell. Also sehe ich kein Problem.
Ich finde das auch so. Also ich empfinde das so. Es gibt ja ein aktuelles Beispiel von Zalando. Die haben ja eine neue Kampagne gestartet im letzten Herbst oder was Anfang des Jahres mit verschiedenen People aus verschiedenen Bereichen. Und unter anderem ist der Camavinga von Real Madrid, ist ein Posterboy, den sie jetzt dafür gewonnen haben. Und ich habe mehrere Anfragen von Freunden in meinem Umfeld. Ich muss zugeben, ein sehr Real Madrid-affines Umfeld, um das jetzt mal ganz kurz hier auch allen bekannt zu machen. Aber gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass du mir dieses Poster besorgen kannst? Das ist ja der Wahnsinn. Das hängt immer nur so groß am irgendwo am Alex oder was. Ich brauche das Poster. Also die sind natürlich diese Projektionsflächen und die haben den Job und die modeln nebenbei und die ziehen sich gut an und kriegen da lukrative Nebenjobs. Und es ist doch, also da ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen, wenn es dann halt, ob es jetzt Zalando, Gucci ist oder Primark, das ist halt etwas, was du tust, weil du vielleicht in der Öffentlichkeit stehst, so wie Shaquille O'Neal ein Hip-Hop-Album aufgenommen hat oder solche Dinge halt passieren, weil du vielleicht auch die Möglichkeit hast, weil du so ein bisschen Star einfach bist und da Zugriff hast auf Dinge, die du vielleicht auch schon immer mal machen wolltest und findest dann schon auch okay. Aber warum auch nicht? Wenn es eben diese Blase gibt, von der du gesprochen hast und es dann dadurch in einem guten Moment, wenn es 1, 2, 3 Jahre lang gut funktioniert mit Trainer und Mannschaft, dann nicht vergiftet wird dadurch, ja, dann feel free to do whatever you want, ja.
Absolut. Ich habe ja früher einige Spiele verpasst durch zu langes Föhnen vor dem Spiel. Das Problem habe ich nicht mehr. Das freut mich.
Hey, du meinst das Rubbeln bei dir jetzt?
Das Rubbeln, ja, genau. Das geht deutlich schneller inzwischen. Das geht deutlich schneller. Und fördert die Durchblutung. Das ist schon gut. Ja. Sehr schön. Mensch, Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Schön, dass ich da sein durfte.
Das fand ich sehr schön, dass wir nicht den Voyeurismus bedienen, mal zu sehen, wie Profifußball funktioniert, sondern eine Ebene dahinter kommen, um mal zu lernen, wie das funktioniert, ne? Weil wir sehen nur die Jungs aus dem Tunnel kommen und Chaka und warum klappt dies und jenes nicht und wir glauben alle, wir wissen es besser. Und mal mit jemandem zu sprechen, A, der es wirklich weiß und B, auch einschätzen kann, ist, glaube ich, viel wert, weil man eben wirklich auch viel mitnehmen kann für die eigene Organisation, für die eigene Art der Führung. Das ist schon großartig. Vielen Dank.
Danke euch. Viel Spaß noch.
Danke auch von meiner Seite nochmal. Es ist jetzt Montag. Ich hoffe mal, dass der Podcast morgen kommt. Wir wünschen uns natürlich, das müssen wir jetzt noch kurz machen, ja, wenn das vor Mittwoch kommt. Mittwoch ist das nächste Spiel. Deutschland, Ungarn, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Jetzt müssen wir ganz schnell die Tipps abgeben. Komm, Jungs, einmal quer durch. Ich sage ein klares 3-1 für Deutschland.
Ja, bevor wir den hören, der wirklich Ahnung hat, sage ich, gegen Schottland war es zu einfach. Der Magyar muss sich rehabilitieren gegen Schottland. Ich tippe auf ein ganz, ganz enges 2-1 für Deutschland. Musiala, Schlenzer in Winkel, 88. zum 2-1.
So, jetzt 4-0.
Für?
Deutschland. Also.
Ach so.
Ja 4-0 für Deutschland.
Wer weiß.
Ja, okay. 4-0 Deutschland.
Du meinst, der Flow ist gut, da
läuft es. Ja, grad. Ich überlege gerade. Ich glaube, Standard, erstes Tor, würde ich sagen, nach dem Standard. Und danach Sané, Musiala und Füllkrug.
There you go.
Füllkrug musst du nennen. Das ist.
Ja, Füllkrug muss dabei sein. Nee, finde ich gut. Ich habe auch das Gefühl, dass uns Ungarn eher liegt in der Spielanlage.
Ja, die müssen gewinnen, ne? Richtig. Also sonst, und das ist gegen uns so ungefähr das Schwierigste. Hochzustehen. Das macht nicht so viel Sinn.
Das lassen wir mal so stehen. Julian, wenn du zuhörst, einfach mal kurz nochmal so.
Nicht nur immer auf Ewald Lien hören.
Ja, mal mit rübernehmen. Wir nehmen mit, dass wir wahnsinnig viel gelernt haben. Nicht nur, dass Florian ein unfassbar toller Gesprächspartner ist, sondern wirklich, also wenn du mal Führungsseminare gibst, ich melde mich hiermit schon mal an, finde ich total super. Wenn wir irgendwann mal Fußball spielen, dann lasse ich es lieber, weil da kann ich ja wahrscheinlich nicht mithalten.
Ich kann sagen, Florian hat ein relativ großes Balltalent, nicht nur am Fuß, sondern auch in der rechten Hand.
Ich habe es befürchtet. Also lasse ich mich auf den Basketball-Shootout ein, aber alles andere lassen wir. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank an den Gast, vielen, vielen Dank an Marcel. Wenn alles gut läuft, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mitten natürlich kurzen Zwischenstand, wie es nach der Vorrunde gelaufen ist. Das müssen wir uns dann gönnen, Marcel. Und absolut. Wünsche ansonsten eine erfolgreiche Woche und viel Spaß beim WM-Gucken. Und wenn ihr Zeit habt, fahrt mal in die Stadt und schaut bei Primark rein, um uns entweder das zu widerlegen oder zu bestätigen, über was wir so geredet haben. Mach's gut.
Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.